Yeah. Erlesene Runde zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samt, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Ja, ist das nicht sowieso auch gemeint mit dem Benny the Butcher Song, den du drauf gemacht hast?
Ja, den habe ich genau in diesem Wissen drauf gemacht mit dem Titel Bron.
Ja, es geht selbstverständlich um Bronchitis.
Ja, es ist immer noch Cuffing Season. Ja, aber daran habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Das war für mich so der Hörbare aus seinem Album. Er hat ein neues Album rausgebracht, Everybody Can't Go. Und ich bin ehrlich, ich habe das auch nur so einmal halt gehört am Stück. Aber ich war ein bisschen underwhelmed, vor allem nach allem anderen, auch so gerade Westside Gunn letztes Jahr, was noch so aus der Ecke gekommen ist, war es für mich so ein bisschen, hat mich auch vor den Instrumentals meistens nicht so ganz gecatcht, weil ich es dann irgendwie zu boombeppig verhangen fand, ohne viel Innovationskraft dahinter. Aber bei Bron hat es halt für mich dann noch funktioniert, weil es so ein episches Ding ist und ja, kranker Representer einfach, ja. Daher Bronchitis.
War auch, ja, natürlich bezieht er sich auf LeBron James.
Ach so.
Steht ja auch das All-Star-Weekend von der NBA an.
Da bin ich raus.
Ja. Für die ganzen Basketballmäuse, die zuhören, ihr wisst Bescheid. Nee, aber cooler Flow auf jeden Fall auf dem Song, aber auch jetzt auch nichts, was mich irgendwie krass begeistert hätte.
Ja,
ja, müssen wir, glaube ich, nicht tief reingehen.
Sehe ich ähnlich. Hat mir
was für wahrscheinlich Song ein bisschen mehr erwartet. Was für ein Song ist
der auf der
Playlist?
Ach, da. Ja, klar.
Ich hab gedacht, Leo, hast du deine Hausaufgaben gemacht?
Ich dachte, es ging um Game of Thrones, Bron, vielleicht. Auch quasi MVP of Art.
Okay.
Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe Fit Mella gehört.
Sehr gut. Willst du?
Reden wir nachher, wenn wir über die Kategorie sprechen.
Okay.
Nee, wir fangen nicht mit der Kategorie. Also, anfangen wir nicht an. Wir fangen auch kein Metatalk jetzt an. Es ist einfach so, eigentlich schon auch schon von mir liebgewonnene Tradition, dass wir A, erstmal sagen, herzlich willkommen zum Rap-Stammtisch Folge Nummer
87.
87.
Meine Güte, das hat ja fast perfekt funktioniert.
Das war wirklich sehr asynchron, obwohl es fast zum gleichen Zeitpunkt war. Das muss man auch hinkriegen, aber
also, ja, ich finde, das kann man so lassen. Also 87, ich habe das auch nur so gemacht, weil ich es natürlich wieder mal nicht weiß.
Ich schreibe das jedes Mal hier in diese Folgen mit rein. Was ist denn los?
Das steht bei mir aber nicht.
Mann, ey. Also ich sag mal so.
Du hast ein anderes Studio-Ansicht.
Ja,
die, so, die und hilft also erstens mal das. Vielleicht mal am Anfang sagen so, hey, wenn ihr diesen Podcast schon länger begleitet oder vielleicht auch zum ersten Mal hört, wir freuen uns immer, wenn ihr die Interaktionsfläche von Spotify benutzt und uns Fragen stellt oder Rückmeldungen gebt und uns natürlich auch beim Grünen Riesen oder auch bei anderen Portalen 5 Sterne bewertet, das sage ich jetzt mal am anderen, oder das Leuten weiterempfehlen.
Der Grüne Riese.
Leo redet natürlich über Werder Bremen, letztes Wochenende 125 Jahre Jubiläum gefeiert, der Grüne Riese aus dem Norden.
Auf entspannt 1-2 gegen Heiner im Falle. Was kann man sich Besseres wünschen?
Alter, 3 Alu-Treffer, so viel, glaube ich, wie die ganze Saison davor. Kann man nichts mehr zu sagen. Zu dem Thema kann ich einfach nichts mehr sagen.
Ja, damit ist ja auch eigentlich perfekt die 125-jährige Vereinszeit von Bremen vielleicht auch zusammengefasst. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir lassen es so stehen. Wir reden hier nicht über Fußball, wir reden über Hip-Hop.
Ja.
Und
Rap.
Und Rap. Und eigentlich fangen wir jetzt inzwischen auch so ein bisschen an damit, dass wir einfach mal so ein bisschen so persönlich erzählen. Was haben wir denn in den letzten 2 Wochen so persönlich erlebt im Bereich Hip-Hop, aka Konzerte und Sonstiges? Gab's denn da was bei euch? Ich weiß gar nicht. Wart ihr auf Konzerten?
Ey, wie schon gesagt, I got bronchitis. So, ich hatte überhaupt gar nichts mit irgendwas Live-mäßigem zu tun.
Ich habe eher
leider gefragt. Nein, leider Lolz, gar nicht.
Lolz, das ist so.
Ach so, das war jetzt schon speziell
so
auf David
slick
bezogen.
Wie Leo in der ich weiß ja gar nicht, ob da was bei euch war. Ja, während wir halt vor einigen Tagen.
Ich habe es in dem Moment halt wirklich wieder vergessen, einfach so.
Vor einigen Tagen halt zusammensaßen, dann auch diese Frage kam und dann so war, nee, warte, das frage ich im Podcast dann nochmal. Und ich dann davon nicht erzählt habe und jetzt wieder so, ich weiß ja gar nicht, ob was abging.
Nun gut. Ich habe es eigentlich wirklich, ich hab gewusst, irgendjemand auf dem Konzert, aber ich habe in dem Moment nicht mehr gewusst, dass du bei Grimm 104 warst.
Ja.
Aber jetzt, wo du so sagst, weiß ich natürlich nochmal.
Ja, ich war.
Ich weiß, man muss es aktivieren, dann kommt's wieder.
Ist schon okay.
In den alten Schädel rein.
Genau.
Da muss ich auch nochmal sagen, war ich sehr traurig, dass ich nicht dabei war, als wir das Album besprochen haben oder als ihr das Album besprochen habt. Deswegen erzähl, was ging live ab?
Du kannst ja gleich nochmal so eine Mini-Peak dazu sagen, wenn du noch was Wichtiges loswerden willst. Wir machen ja unseren Podcast und wie wir wollen.
Ja, ernsthaft, keine
Regeln. Und wann wir wollen.
Ja, das Konzert war erwartet gut. Also ich habe Grimm auch schon echt oft performen sehen, auch schon solo mehrfach gesehen, nicht nur mit ZM zusammen. Und er hat jetzt, glaube ich, sein insgesamt in seiner Solokarriere größtes Solo-Konzert gespielt, nämlich im Gretchen in Berlin am Mehringdamm. Und das war sehr gut, genauso wie ich es erwartet habe. Das letzte Album, Ende der Nacht, stand natürlich im Fokus. Er ist auch reingekommen, so wie er auf dem Album reinkommt, nämlich mit diesem Radio Grimm-Skit, wo dann erstmal so eingeführt wird in dieses Nacht- und Abendthema und in die Situation, in der man sich befindet. War absolut nice. Ja, und das hat einfach abgerissen. Also es ist ein souveräner King auf der Bühne, der meiner Meinung nach auch mit einer der besten Live-Acts so aus dem Deutschrap-Bereich ist, die ich kenne und öfters schon gesehen habe, was das Thema Ansagen angeht. Also Ansagen zwischen den Songs und Themen der neuen Songs anmoderieren. Und er macht es auf eine unfassbar sympathische Art und Weise, sie auch also sehr selbstironisch einfach auch ist. Und dieses, ich mache jetzt die Ansage für den Song und versuche noch diesen Bogen zu spannen zwischen Themen, auch schon selber total ironisch betrachtet. Und ich sag mal so, er hat zweimal an diesem Abend einfach auch versucht, Überleitungen zu machen und hat den Bogen auf den Hinauswald einfach nicht gefunden und hat es dann zwischendurch auch einfach gesagt, meinte, okay, jetzt kommt halt einfach der nächste Song, so scheiß drauf. Und dann waren aber auch Ansagen dabei, wo er dann ausgeführt und in die Tief gegangen ist, welche TikTok-Accounts, welche Arten von Videocontent ihn da abholen, droppt dann aber auch so ein, zwei TikTok-User-Namen und dann jubelten vorne im Publikum einfach Leute, weil das halt offensichtlich die auch in dieser Bubble irgendwie mit unterwegs sind. Also es war so spezifisch, ich kann davon nichts mehr nachvollziehen. Ich bin selber auch nicht auf TikTok unterwegs, aber ja, diese Art von Ansagen auf jeden Fall, es macht einfach immer unfassbar viel Spaß. Ja, und er ist live halt auch einfach Tier. Deswegen absolut gelungene Performance. Kenji hat wieder DJ gemacht, hat auch Geige wieder live gespielt bei einigen Songs, auf die Instrumentals drauf. Also ja, das, was man auch seit Jahren schon kennt, was auch mit Zugezogen Maskulin abgeliefert wird. Und ist wirklich eine ganz tolle Live-Show gewesen, die auch einen sehr interessanten Support hatte, nämlich der BBZ, die jetzt noch relativ frisch im Game ist, aber auch schon einen Song mit Grimm zusammen gemacht hat. Und die haben am Ende auch nochmal ihren gemeinsamen Song zusammen performt im Grimm-Slot. Und die hatte generell eine sehr sympathische Art und Weise auf der Bühne und hat mehrfach nach ihren Songs einfach so recht keck einfach in dem Mikrofon gelacht. Das war ein bisschen wie so das Standard-Adlib oder das Producer-Tag, was andere Leute so als Wiedererkennungszeichen hatten. Das war einfach so ihre Lache, die nach wirklich fast jedem Song, als sie ihr Set gespielt hat, gekommen ist. So, ja, war alles in allem sehr unterhaltsam. Ja, fun Trip.
Das ist sweet. Tatsächlich auch nochmal ein schöner Übergang zu der Grimm-Kategorie, wo wir letztes Mal hatten und woraus sich ja so ein bisschen nochmal dieses legendäre Konzert am Brandenburger Tor-Thema bei uns auch ausgebreitet hat. Und dadurch gab es tatsächlich
endlich
einfach
wieder
so,
Krieg, Leute.
Da gab es halt einige Reactions da drauf, unter anderem liebe Grüße an den Favorite Worst Cast. Ich muss gerade überlegen, was Jan oder Erik? Naja, einer war halt wirklich zufällig live vor Ort und hat das mitbekommen.
Ja, ich meine, du hattest
das
gesagt, stark. Das ist Jan.
Das war Jan, ja, genau.
Das ist Jan,
ja,
genau, Start, ne?
Genau, Jan war einfach vor Ort, liebe Grüße an der Stelle. Und hat halt gemeint, dass es halt schon auch ein spezielles Setup war, ne, wie wir es gesagt haben. Aber er hat halt nochmal so ein bisschen auch das Publikum vor Ort in Schutz genommen. Und zwar hat er gemeint, naja, der Tontechniker, man hat halt die Zwischenansagen und insbesondere auch die Strophen, die ja vielleicht dann für endlich wieder Krieg auch essential sind, hat man einfach wirklich sehr schlecht verstanden. Ist bei Rap sowieso ja generell immer so ein bisschen ein Problem, dass man es manchmal nicht versteht und das wäre hier auch die Tontechnik so gewesen, so dass man im Endeffekt von der Bühne halt im Endeffekt auch nur ein endlich wieder Krieg und Gaspistolen ballern so. Und wenn man das nur so als Konnex nimmt, man kann irgendwo auch schon nachvollziehen, dass es dann vielleicht ein bisschen weird kommt, wenn man es zum ersten Mal hört. Von daher das Nomi-Publikum so ein bisschen in Schutz nehmen an dieser Stelle nochmal. aber trotzdem, es ist tatsächlich auch, und das ist auch nochmal schön, Weil wir auch gesagt haben, man kann, du hattest gesagt, man, das war ja dieser, der Song, und das wurde ja dann aus ZDF übertragen und das wurde dann in der Mediathek rausgeschnitten. Das ist richtig, aber jemand hat den Livestream mitrecorded und das ist auf YouTube hochgeladen. Also man kann diesen Teil teilweise nochmal sehen, nur teilweise, weil da irgendwie noch so ein Interview mit irgendwelchen Leuten, die irgendwie erzählen, sie waren ja beim Mauerfall dabei, irgendwie reingeschnitten sind. Aber es ist trotzdem irgendwie ganz lustig, vor allem wenn übergeblendet wird in Endlich wieder Krieg, da habe ich auch auf Twitter ein Meme draus gemacht, einfach nur so, wie sie wieder zurück ins Konzert gehen und gerade Grimm irgendwie sein T-Shirt so hochgezogen und irgendwie seinen Bauch präsentiert und da draufschlägt, das ist einfach schon sauwitzig, wie nochmal reingegangen wird. Das nochmal zum zur letzten Folge. Tom, willst du auch noch was hat dir das Grimm 104 DBP gebraucht? In kurz. Oder nicht?
Weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt noch schnell kann. Nee, das. Sagen wir einfach mal so, ich hatte es damals nicht so krass auf dem Schirm. Ich bin dafür jetzt wieder reingegangen für die Kategorie. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich fand es richtig geil.
Das reicht. Das ist doch schon perfekt. Ich danke dir für die Antwort und genau.
Breaking Bad in Brandenburg. Ja. Manche Themen aktueller denn je, auch so Verschwörungsscheiß und so, fand ich echt gut.
Ja, der ist ja immer im Diskurs irgendwie drin. Aber ich habe tatsächlich letzten zwei Wochen auch was so halb live mitgesehen. Und zwar, es gibt jetzt ja deutschlandweit relativ viel Demonstrationen gegen rechts. Und ich war bei ein paar Demos in Berlin dabei. Und bei der letzten, da sind auch verschiedene KünstlerInnen aufgetreten. In Berlin, da war Deichkind da, Nina Chuba, Chabo 102, aber eben auch Absilon ist aufgetreten und er hat sogar relativ lang gespielt, sogar 3 Songs noch mit so, also mit Wassermann noch auf die Bühne. Ich habe noch immer mitgebracht, so, also das muss man auch mal sagen, so generell, so diese ganzen Konzerte, die irgendwie so für was, für eine Demonstration oder so stattfinden, da ist keine Konzert-Pride drin. Da macht man als Musiker, glaube ich, einfach nur mit, weil man die Sache geil findet. So. Aber ich fand's geil, dass Absilon einfach dann so, ja, ich habe noch einen Special Guest mit dabei, das wie so ein normales Konzert angegangen ist an der Stelle. Aber auch mad Respect an Absilon, dass er einfach so auf der Bühne viele Redebeiträge mit Leuten, die keine guten Stimmen dafür haben, muss man ehrlicherweise auch sagen. Linke Sachen leiden immer so ein bisschen an schlechtem Marketing und Darstellung. Aber Absilon weiß natürlich, wie man ein Mikrofon bedient und hat einfach die stabilsten Ansagen überhaupt auf dieser ganzen Demo gemacht und hat eben mal so Themen wie Nazis in der Polizei und der Bundeswehr, das Thema Hanau, das nicht so richtig gut aufgearbeitet wurde, einfach diese ganzen Themen, die so ein, ich sag mal, so ein durchschnittliches SPD-Grünen-Irgendwas-Wählerpublikum auch eigentlich nicht so gerne hören möchte, hat er einfach nochmal so alles richtig reingetroppt. Er hat auch nochmal gesagt, irgendwie so, wenn Scholz irgendwie so auf dem Cover irgendwie rumsteht und sagt, hier, ich will, jetzt muss große Abschiebeoffensive kommen, so. Es wurde halt auch nochmal gesagt.
In großem Stil.
Im großen Stil, so. Und da muss ich einfach sagen, so, das haben sich ganz viele Leute nicht getraut und viele Musiker irgendwie natürlich eher auch so mit einer einfachen Meinung, wo man dann auch sagen kann, ey, das ist cool, dass sie da sind und die stehen in der Stelle für irgendwas, muss ich einfach so mad Respect an Absilon, dass er einfach da steht vor sehr vielen Leuten, halt, weiß nicht, ob das das größte Publikum war, weil das waren ja schon über 100.000 Leute da und da einfach auch wirklich diese Ansagen, für die er auch sonst auch Eintritt steht, das aber auch so genamedropped hat und das auch wirklich so positioniert. Das fand ich extrem stark von denen, deswegen mad Respect für mich an der Stelle, für Absilon wichtig an der Stelle.
Shoutout.
Richtig geil, dass er diese Bühne bekommt, freut mich voll.
Ja, auch da an der Stelle so, dann, ne, man könnte jeden einladen, aber Absilon passt natürlich, hat auch Köfte gespielt und geiler Song.
Oh,
so.
Geil.
Ja,
oh,
natürlich krass. So. Ja, nice. Mm. So, und das war auf jeden Fall richtig stark. Das wollte ich nochmal erzählen.
Ja, auch die unangenehmen Themen ansprechend, sehr, sehr gut. Ja, genau in einer Woche, jetzt am 19.02. ist auch wieder 4. Jahrestag von den Anschlägen von Hanau. Muss man immer wieder einfach drauf verweisen und muss man immer wieder in Erinnerung rufen, weil da einfach zu viel Scheiß wirklich noch nicht aufgearbeitet ist.
Ja. Das war vor 4 Jahren?
Ja, 2020. Das ist dann so richtig in Corona halt untergegangen.
Echt? Siehst du, ich hätte gedacht, das wäre tatsächlich auch einfach schon länger her, aber ja. Krass. Wer hat nochmal diesen Soli-Track gemacht? Mit ganz vielen war das Assis Memo, der das gemacht hat. Ist das gerade falsch?
Ja, der hat das mitgemacht, diesen Track. Ja.
Oder auch initiiert, ne? Ich glaube, er kommt ja auch aus Hanau. Genau. Ja. Na ja, gut. Ich mache diese komische Stimme. Ich habe das irgendwie so in meinen Habitus irgendwie eingenommen. So, ich hab's versucht irgendwie auszuschalten für diesen Podcast. Es klappt nur so mäßig. Aber ich habe gerade jetzt im Moment habe ich es einmal kurz zurückhalten können.
Liebe Grüße an dieser Stelle an. willst du droppen, von wem du das vielleicht auch so ein bisschen hast?
Naja, wer halt den Podcast mit Pete und Ender gehört hat, der wird das ja vielleicht mitbekommen haben, aus welcher Ecke das kommt.
Aha.
Ich finde es auch irgendwie, ich weiß auch nicht, es hört sich irgendwie cool. Also ich finde es irgendwie auch charmant. Mir gefällt es eigentlich. Aber es ist trotzdem
weird, wenn man
nicht weiß. Was soll das bedeuten? Magisch.
Ja. Und da können wir nämlich auch ganz magisch überleiten zu einem Song, der jetzt schon länger draußen ist und den ihr freundlicherweise noch aufgehoben habt und noch nicht drüber gesprochen habt beim letzten Mal, als ich nicht mit dabei war, weil über den will ich nämlich mitsprechen. Von Tabby Pilgrim und Pete zusammen, die haben den Song Nimmersatt rausgebracht. Und den fand ich ja mal wieder richtig geil. Alleine vom Sounddesign schon her. Die Grundidee ist so ein bisschen, ne, es nistet was in meinem Kopf, da ist ein Parasit in meinem Kopf und so viele Sounds, die da drin sind, die so an krabbelnde Käfer, an Insekten irgendwie erinnern, an Knacken, an Knirschen und so, ja, fand ich vom Sounddesign erstmal schon total überzeugend. Wie hat euch der Song gefallen?
Knacken und Knirschen.
Ja, mir gefällt vor allem deine Beschreibung des Songs. Das ist richtig im Gedichtmodus, wirklich dieses Knacken und Knirschen. So, ich sehe einfach, Leute in der Mittelstufe im Deutschunterricht vor sich, die Gedicht aufsagen müssen, wo die Lehrerin extrem darauf achtet, dass diese Lautmalereien, dass die richtig rüberkommen, dass da auch dieses Knacken, dass da ein bisschen Härte reinkommt, und dann gibt's eine Eins, ansonsten nur eine glatte Zwei. Sowas halt. Das fühle ich, wenn du diesen Song beschreibst.
Autsch, das hört sich fast ein bisschen wie Front an, aber ich nehme mal so.
An dieser Stelle.
ich fand auch nochmal, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, so mir gefällt bei dem Song insbesondere, wie der Song startet tatsächlich mit diesen, wie Tabby da am Anfang so reinsingt und diese Melodie macht. Das passt halt auch irgendwie so, ne, wie du das gerade beschrieben hast, die Thematik, so ist einfach sehr gut aufgegriffen. So bin ich auch gespannt tatsächlich drauf, es kommt auch von Tabby Pilgrim auch ein Solo-Album. Demnächst raus. Heute kam auch nochmal so ein Trailer, der auf jeden Fall auch spannend aussah. Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall irgendwas. Ich kann mir vorstellen, dass wir auch, wenn das Album dann draußen ist, dass wir vielleicht ein bisschen länger darüber sprechen. Aber ja, ja, guter Song.
Was mir dabei noch aufgefallen ist, und wir gehen direkt nochmal ein bisschen theoretischer in so eine Sache rein, ist etwas, was man auch in der Psychotherapie als Externalisierung bezeichnet. Sie reden ja ganz viel, oder im Grunde ist ja mit diesem Parasit etwas gemeint, was im eigenen Kopf ist, was eigene Gedanken vielleicht sind. Und das macht man in der Psychotherapie manchmal auch, dass die eigene Depression, die eigene Erkrankung, keine Ahnung, die eigene Sucht, die eigenen Zwangsgedanken oder so, dass die externalisiert werden, also dass das so ein bisschen von einem selbst weggeschoben wird, von wegen, diese Erkrankung oder diese Störung oder so, das bist nicht du, das macht dich nicht komplett aus, sondern das ist etwas, was du wie so ein bisschen von dir abspalten kannst, und dadurch ist es einfacher, das vielleicht abzubauen, wenn es für dich anstrengend ist, wenn es für dich irgendwie belastend ist und so. Und von daher fand ich das eigentlich ganz geil, weil sie halt irgendwie, ja, das ist ja nicht wirklich ein Wurm, ein Käfer, eine Made, die im Hirn sitzt, gemeint, sondern was weiß ich für Struggles, gerade so im in der Winterdepression. Und das fand ich irgendwie sehr nice, wie sie das dann so da so weggeschoben haben. Sie singt in der Hook die ganze Zeit, es nistet was in meinem Kopf. Es ist ein Parasit, aber beim allerletzten Mal, wenn sie das singt, sagt sie, es ist mein Parasit. Und plötzlich war ich schon wieder so, oh nein, jetzt identifizierst du dich doch wieder so krass damit und machst es doch wieder so eigen, dass du niemals davon loskommst. Ja. Ist immer wieder ein krasses Thema halt, so die eigenen Dämonen in so Kunst reinzupacken. Manchmal hilft es vielleicht, dass man sie dann rausschreibt und dass sie dann weg von einem sind, aber manchmal bindet man sich vielleicht durch diese Kunst auch nochmal wieder mehr daran. Aber auf jeden Fall eine krasse Umsetzung und auch nicht zu sehr leidend irgendwie, sondern da war auch wieder viel Energy drin, so in Richtung, ja, das ist einfach was man so ein bisschen vielleicht rausreißen muss dann sogar aus dem Kopf. diesen Parasiten, weil das so heftig ist.
Und wie machen wir das am besten?
Ja,
ich stelle nur Fragen. Das ist eine
gute Frage.
Geh mal in eine Therapie. Das hilft vielleicht schon mal erstmal. Oder ansonsten vielleicht hier, wie heißt das nochmal, wenn man Lobotomie, einfach bestimmte Teile des Gehirns rausschneiden, dann hast du die ganzen Probleme nicht mehr.
Ja, das wird's sein.
Ja.
Zurück in das Jahr Medizin 1900 irgendwas.
Ja, genau so.
Ja, oder
damals war es noch einfacher. Die einfachen Lösungen sind die besten Lösungen.
Das ist absolut richtig. Rap-Stammtisch pro Populismus an dieser Stelle. Ich bin hier für die Dad-Jokes auch zuständig irgendwo.
Ja, man merkt's.
Danke, Leo.
Ja, einer muss es ja machen.
Muss man.
So, ja, zwei Leute können tiefgründig über Musik reden und ich habe andere Kompetenzen.
Okay. Okay.
Okay. Klare Aufgabenverteilung hier im Podcast. Das gefällt mir. Ja. Soll ich nochmal direkt Überleitung machen?
Ich habe schon so eine Vermutung, dass du jetzt vielleicht einfach nochmal, weil es geht irgendwie um Dämonen, wir haben so viel Thema Dämonen und Depressionen, da haben wir natürlich wieder ganz viel drauf. Aber schieß los.
Zur Jahreszeit kommt die richtige Musik raus. Eigentlich fast das gleiche oder einen ähnlichen Mechanismus, der auch verwendet wurde, ist auf dem ziemlich krassen Schattentape von Dizzy passiert. Und wir hatten ja auch mit den FEC-Jungs schon drüber gesprochen, dass er da auch so Sachen so ein bisschen wie abgespalten hat. So, das bin nicht ich, das ist mein Schatten, der hier irgendwie jetzt kranke Scheiße labert. Aber das ist auf diesem Tape ja nochmal richtig krass von ihm durchgezogen worden. Mit geilen Features finde ich auch nochmal drauf. Seid ihr da nochmal reingegangen in dieses Tape?
Ja, ich bin wirklich auch komplett reingegangen. Und jetzt, wo du es sagst, ja, es ist wirklich dasselbe, weil es ist halt dieser Außencharakter, der irgendwie dazugehört, aber halt auch außen ist. Und der hat das früher ja auch so ein bisschen über diesen Finn-Charakter gelöst, der dann halt ein bisschen diese Dark-Side der Musik quasi rausgebracht hat. Mittlerweile ist es nicht mehr ganz das Konzept, das ist halt auch schon echt Jahre her. Aber es hat was davon und ich finde, es hat wirklich auch voll gut funktioniert. Ich und Leo haben ja schon einen Teil davon auch tatsächlich live gehört, weil wir ja beim Konzert waren, wo diese Teile von diesem Schattentape schon gespielt wurden. Da kannte halt natürlich nur noch niemand die Songs und also wie Leo vorhin schon meinte, der Sound ist da schon ein anderer und besser gewesen als jetzt so am Brandenburger Tor irgendwie mit einer Anlage, aber wenn du die Texte halt nicht vorher kennst, manchmal geht trotzdem von Bühne zu Publikum halt ein bisschen was verloren auf dem Konzert, wenn du nicht weißt, was da eigentlich gerade kommt und du das irgendwie so live verarbeiten musst mit noch einem Live-Sound, wo du auf 100 andere Dinge eigentlich noch achten kannst. Daher genau was echt cool, das Release jetzt mal in der digitalen Form einfach sich zu geben. Und ich sehe es wie du, hat extrem gut funktioniert. Ich bin auch recht zufrieden mit den Features auf jeden Fall. Und ja, Dizzy hat wirklich auch ein gutes funny Tape gemacht im Rahmen dieses Schattendaseins. Also es sind halt auch wirklich viele so, ich nehme das Leben nicht allzu ernst und suche mir halt noch den letzten Gag darin, Lines drinne, mochte ich sehr.
Ja. Ich sage auch gleich was dazu, aber mir ist gerade noch so mal ein anderes Thema aufgekommen, weil das jetzt so ein bisschen so rumwabert, einfach so, wie viele unreleased Song auf einem Konzert spielen ist für euch das perfekte Maß? Ich finde so,
100% einfach. Alle unreleased. Keiner kennt irgendwas. Das ist das perfekte Maß. Aber es ist ja nie gegeben. Und alles darunter ist schon wieder schlecht.
Sehe ich. Also gut, ironische Antwort von mir aus, aber ich wollte echte Antwort geben. Weil ich finde halt, du kannst einen machen, so für so ein bisschen so, okay, bald kommt was Neues, habt ihr Lust zu hören, einmal jubeln, kommt gute Stimmung, spielst du einen Song. Vielleicht noch einen zweiten danach schieben so, außer es sind so richtige Vibe-Banger, wo man sofort checkt, wie man sich dazu bewegen kann und tanzen kann. Aber das ist halt auch das Maximum. Maximal zwei. Wenn du mehr als zwei unreleased Tracks spielst, zu viel, meiner Meinung nach, für ein gutes Konzert.
Lächerlich, Alter.
Nein.
Sorry.
Ja, sehe ich auf gar keinen Fall so. Ich verstehe schon, was du meinst und dass du schon auch ein Publikum überfordern kannst, wenn sie wirklich gar nichts davon kennen und es vielleicht auch schwer zugänglich ist. Aber ganz ehrlich, das kommt auch nochmal so individuell auf KünstlerInnen und das Publikum auch so an. Also ich finde, du kannst auch ein halbes Album und irgendwie, ne, 40-50% von einem Konzert
Sachen. Das kannst du machen, wenn du eine Record Release Show am Tag davor spielst. Meiner Meinung. Wenn ich auf ein Konzert gehen will, ich will die Songs hören, die ich kenne, ich will die mitrappen, mitsingen und ich will wissen, wie man dazu interagieren kann. Und ja.
Du brauchst die Verlässlichkeit, ne? Du brauchst die Sicherheit,
ja,
des Gewohnten.
Das macht die Stimmung besser im Publikum. Es kommt natürlich auf, klar, kommt es auf dem Publikum an und das Setting und so. Aber an und für sich möchte ich Songs hören, die ich schon mal gehört habe von den Künstlern, natürlich. Hm. Und natürlich, sollten Künstler auch ihre Hits spielen, so. Muss man einfach.
Okay. Ich weiß nicht. Meine Antwort war gar nicht mal so krass ironisch gemeint, by the way.
Ich habe halt gedacht, ironisch, so
also,
krank.
Ohne Witz,
du würdest ein Konzert enjoyen, wo du halt, weißt du, auch mit dem Risiko, dass so ein scheiß Tontechnik, irgendwie die Technik stimmt nicht, keiner checkt irgendwas und du spielst einfach so slowe Songs die ganze Zeit, denke so, und ich denke mir so,
ja, klar, ja, kannst, okay. Klar kannst du jetzt ein easy Szenario zeichnen, wo es nicht angenehm ist.
So mach ich.
Ich erkläre es auch gleich. Ich glaube, okay. Also ich denke bei solchen Kategorien auch weniger an so deutsche Konzerte. Ich denke halt an Konzerte von Bands und so weiter. Und also da finde ich das halt wirklich absolut nicht schlimm. Und bei mir ist auch so, ich habe halt so ein Zitat gelesen von Damo Suzuki, das ist so ein japanischer Musiker, der bei der mehr oder weniger deutschen Krautrock-Gruppe Ken gesungen hat. Der ist verstorben jetzt die Tage. Ganz anderes Genre und so weiter. Und ich habe dann in der Berichterstattung dazu und Leute, die ihm Respekt paid haben und so weiter, hat er halt, er ist so ein Zitat nochmal hochgekommen. Ich würde es einfach kurz vorlesen, dann wisst ihr, aus welchem Punkt ich komme, warum ich da so drüber nachgedacht hat. Hat nämlich gesagt, repetition is boring. Every performance should be a unique experience. And then he offers the football analogy to describe his artistic philosophy. If you watch Sheffield Wednesday, you don't know the score before the game starts, he says. Music, for me, is kind of like sport in that you don't know any results before. People shouldn't come to a concert and already have expectations. It should be an experience that we both go through together, a communication. Music is always a communication. Mm. Und das meine ich halt so. Das kriegst du aber, wenn du halt auch gerne Bands zuhörst, die Jam und so weiter. Das ist halt auch, was er, glaube ich, am meisten darin sieht und so weiter. Aber deswegen, ich finde es halt eigentlich, wenn einfach Musik gespielt wird und ich höre mir Musik an, überhaupt nicht schlimm bei Live-Musik, wenn ich überhaupt nicht weiß, was vorher passiert oder was da für Leute stehen und so weiter. Deswegen 100% ist tatsächlich, muss gar nicht schlecht sein. Es kann sehr geil sein. Aber das funktioniert bei so einem klassischen Deutschrap-Konzert nicht, das verstehe ich 100%.
Ja, so. Wir machen ja auch hauptsächlich einen Deutschrap-Podcast und ich habe mich natürlich vor allem darauf bezogen. Und wenn du eine Band hast, die irgendwie auch wirklich so als ihren Status hat, wir spielen halt, wir freestylen, jammen so ein bisschen so.
Voll.
Ja, das ist okay. Weißt du, bei Hip-Hop-Konzerten, wenn jemand Freestyle macht, dann weißt du auch nicht, was dich erwartet.
Allerdings, ja.
Wahrscheinlich cringe, aber
wahrscheinlich.
Und Berlin, zeig mir eure Hände. Aber das sehe ich dann irgendwie so, aber ein unreleased Song spielen ist jetzt ja auch keine Jam.
Ja, voll.
Sondern du spielst ja einen Song, der schon recorded ist, den du jetzt, wahrscheinlich fühlst du den einfach selber als Künstler einfach extrem hart und denkst dir, ich will der ganzen Welt zeigen, aber ein Konzert ist meiner Meinung nach durch die Bank nie das richtige Setting, wo das Publikum den so wahrnehmen kann, wie der Künstler sich das gerade vorstellt. So, weil manche Songs müssen dann einfach recorded sein. Und damit du auch die Lines verstehst und die Lyrik. Ich meine, Deutschrap geht viel über Lyrik. Und wenn du das im Konzert, selbst wenn das ein Top-Sound ist, verstehst du es halt einfach oft nicht so gut, wie wenn du es halt für dich zu Hause oder sonst wo einfach hörst. Und das ist einfach so, glaube ich, ein großes Problem an der Stelle.
Ja, Sicht.
Aber die Analogie mit dem Fußball, mit Sheffield Wednesday, schon geil.
Ich fand den,
aber ist halt natürlich falsch, meiner Meinung nach.
Ja, alles klar.
Ja. Gut.
Okay.
Aber Leo, du musst wissen, dass die Fraktion Rumpeljazz natürlich auch den Standpunkt vertritt. Gute Kunst muss auch irritieren, muss auch Leute irgendwie mal ein bisschen vielleicht vor den Kopf stoßen und so.
Das ist sicherlich, da könnt ihr irgendwie gern irgendwie in einen Jazzclub gehen und es fühlen und das ist auch okay. Und aber ich möchte gerne einen guten Abend haben und zum Gruppen. Ja. Also ich, keine Ahnung, also es ist ja nicht so, dass ich irgendwie ein Konzert einfach so komplett antizipieren möchte. Ich will nicht wissen, was mich genau wann, wie, wo erwartet, so, sondern halt die Songs zu performen, das hat ja einfach auch nochmal eine eigene Dynamik. Ich meine, wir lieben ja auch quasi die Publikumsdynamik von dem Publikum selber und manchmal hast du einfach so eine krasse Crowd, die halt einfach total am Start ist, viel mitsingt, manchmal Moshpit macht oder was auch immer macht. Und das ist ja, das gehört für mich zu einem Konzert aber auch dazu. Und wenn du, das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, und wenn du das nochmal mit, wenn ich rechne das halt mit ein, und das hast du nur beim Unreleased Song, wirst du das halt nicht haben, weil Leute wissen nicht, wann müssen sie ein Moshpit aufmachen, wenn's Musik so ist. Sie wissen, sie können nicht mitsingen, außer sie werden halt irgendwie klar nochmal instruiert mit so, ey, wenn ich jetzt das sage, macht ihr das und so. Finde ich aber inzwischen als Konzertelement auch eher so ein bisschen, muss man auch nicht mehr machen so. Und da diese Energie geht ja an der Stelle komplett verloren, einfach, wenn man dann unreleased.
Ja, aber das liegt so vielleicht auch einfach daran, dass dann vielleicht Hip-Hop und Rap auch nicht so einfach ist, von der Musik her wirklich mit der Crowd zu kommunizieren. Weil richtig geiles Gegenbeispiel ist nochmal, ne, also was jetzt gerade in dem Zitat auch aufkam mit dem, das, so eine Performance sollte immer eine Communication sein. Geiles Gegenbeispiel ist nochmal Marc Rebillet, der Loop Daddy, der mit seinem Looper sich einfach auf die Straße stellt und da aus dem Nichts halt immer was Spontanes zaubert. Und das ist ja auch viel Rap und das ist auch viel ganz, ganz intensive Interaktionen mit den Leuten, die da drumherum sind. Und das ist
ja
übertrieben krass, was da abgeht.
Ist es, klar, aber das ist ja wieder so eine eigene Kunstform, die sich Marc Rebillet da einfach entwickelt und angeeignet hat. Und das ist ja quasi auch das Signature-Trade. Und das ist ja trotzdem nicht in unreleased Song spielen, sondern er macht ja eigentlich einen Freestyle, aber noch mit Beats und gemixt. Und das ist was anderes.
Dann gebe ich dir, dann hake ich ein und gebe ein anderes Beispiel. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr das auf dem Schirm habt.
Es wird argumentiert.
Weil es gibt ja zurzeit auch die Unreleased-Konzertreihe in Berlin. Ich weiß nicht, ob ihr... Ja. Genau, die haben ja im Monarch angefangen, mittlerweile im Lido. Einmal im Monat spielen da Secret Acts. Jeder spielt, glaube ich, genau einen Song. Mehrere Secret Acts und spielen dann am Abend einen Unreleased-Song. Und es sind keine...
Exactly, ein.
Genau, ein, ja klar.
Exactly, ja, ein, aber...
Ja.
Ja, das ist leider ein Argument für mich,
aber David. An dem ganzen Abend kommen halt nur Unreleased-Songs, die adden sich ja halt ab.
Ja, aber ein pro Person. Und dann hast du irgendwie dieses Momentum wieder so, du hast einen neuen Künstler, das ist spannend und du siehst was anderes. Und deswegen sage ich ja auch so, maximal zwei, so ein Song ist ja voll gut und finde ich auch gut. Das ist irgendwie sowas Spannendes, aber so ein ganzes oder so einen großen Teil des Konzerts, davon trägt sich nicht. Da ist wieder das Spannungsmoment drin, wer kommt als nächstes raus? Das ist das Moment in dem der Stelle und die spielen dann einen Song und da ist dann halt vielleicht so ein ganz ruhiger Song, vielleicht mal so ein totaler Banger so. Es kann alles passieren und da ist halt immer so als Publikum, glaube ich, da ist liegt ganz viel drin und deswegen finde ich das jetzt gar kein Gegenbeispiel.
Okay, krank gute Argumentation leider. Ich finde es trotzdem einen wichtigen Aspekt, aber ja, fair.
Ich möchte diesen Moment einrahmen. David öffentlich im Podcast gesagt hat, wenn er es nicht rausschneidet, krank gute Argumentation an mich. Nice. Best Monday ever.
David ist die Podcast-Folge jetzt auch an ihrem Höhepunkt angelangt. Können wir noch kurz Kategorie und Honorable Mentions machen und dann ist auch gut, ne, Leo?
Ja, sagen wir mal so. Also Schattentape fand ich auf jeden Fall auch nice.
Sehr gut.
Ja, nee. Nee, sind einfach auch geile Songs drauf. Ihr habt einfach keinen guten Vibes nochmal drauf gemacht, obwohl wir den, glaube ich, schon. Ich glaube, wir haben den Relap schon zweimal auf die Playlist gemacht aus Gründen.
Passiert.
So. Ist halt auch einfach dieser, würde ich sagen, das ist auf dem Album der Signature-Track tatsächlich ist.
Ja.
Vom Schattentape.
Ja.
Schon, ne? Ja, ist halt.
Ja. Der,
ich fand aber auch diesen, wo ist das Licht-Freestyle? Da waren einige lustige Lines drauf. So, wo war das auch der, wo diese Line drauf waren? Du kommst hier in den Club nicht rein, weil du trägst ein gemischtes Hackpulli. Das war doch da irgendwo. Den fand ich natürlich auch so random, aber geile Line, einfach so.
Ja, fand ich auch sehr wichtige Line.
Gute Ansage.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, auf welchem Song der drauf war. Ich fand aber, er würde auch noch gut
vom Gefühl passen.
Auch noch gut, das war, glaube ich, auf Stamina dann drauf, dass er irgendwann eine Line gedroppt hat, dass er nicht reich oder erfolgreich ist, weil er das Buch von Toxic nicht gelesen hat. Das fand ich ebenfalls eine extrem wichtige Referenz.
fühle,
mir geht's ähnlich.
Das ist auch vielleicht einfach nochmal so wichtig, weil ich glaube, Dizzy ist so ein bisschen in der Künstlerwahrnehmung schwebt er so ein bisschen so zwischen Hip-Hop und so ein bisschen Gesang auch so. Ich meine, er kann ja auch voll gut singen. Sieht man ja an dem Krim-Song Risse und so. Und da, weißt du, ich lieb's einfach, wenn Künstler einfach so knallharte Hip-Hop-Referenzen einfach drin haben. So, das holt mich dann doch einfach ab. Wie so irgendeine, ich habe das Buch von Toxic nicht gelesen. Sicht.
Ja.
Hip-Hop approved. Bam.
Der Stamina-Song war auch richtig geil mit Banks als Feature drauf. Und der auch so diese ganz krasse Härte wieder drin hatte. Das ist schon viel, sich mit den eigenen Dämonen und Schatten halt auseinandersetzen, aber dann auch voll so dieses Durchhalten, einfach weitermachen und es wird schon irgendwie gehen und alles irgendwie unterdrücken. Das passt ja auch wieder, anderer Song, den wir auch
nochmal draufgepackt haben. Das wollte ich halt auch sagen, der schließt da halt so an, weil der geht ja auch komplett hart und wenn man so möchte, mit Absicht etwas zu hart eigentlich schon und presst es einfach richtig raus und bricht ja dann komplett damit und mündet in den Softpart mit Akustikgitarre, der dann so lange laufen gelassen wird, bis irgendwann gesagt wird, jetzt auch mal gut, jetzt gut hier damit und dann lassen wir das mal sein. Aber da genau hat man so ein bisschen auch diese Gegensätze von, vielleicht mache ich das auch einfach. Da hat man einfach auch die Moodswings, die Dizzy auch zwischen Schatten und Licht einfach hat.
Ja.
Und damit mache ich das zu und sage, Little Sims hat eine Überraschungs-EP gedroppt, nämlich Drop 7, auch mit einem Song namens Moodswings auf ihr. Und das ist noch nicht mal mein Favorite, weil es kommen etwas später noch Fever und SOS und sie hat sich einfach von ihren letzten Projekten, wo teilweise einfach ein Orchester mit dabei war und Sachen instrumentiert hat, hat sie sich einfach in den Club bewegt und ist einfach jetzt nur noch die coolste MFerin überhaupt. Richtig starke EP. Ja,
die coolste MFerin. Das gefällt mir.
Ja, gerade der Mood Swings hat aber auch wirklich einen richtig geilen Beat gehabt. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich bin leider noch nicht so ganz in die EP reingegangen. Ich habe es mir noch nicht komplett reingezogen. Aber wirklich wieder eine absolute Queen. Sie ist es einfach.
Ja, und wirklich die Beats komplett kranke Rhythmen. Ich fand da Moodswing noch nicht mal am besten auch, also was auf Fieber auch abgeht, wo sie auch einfach, also es hatte für mich auch echt viel so Rosalia-Anleihen, weil sie rappt halt auf teils Spanisch, teils Englisch und ich finde, es hat schon viel von dem Stil gehabt und es geht dann so um ihren Trip mit FreundInnen nach Brasilien, so Sao Paulo und Rio und es wird einfach nur geflext und also wirklich dieser Dirty Club Beat dann einfach so mit ganz toller Percussion einfach noch im Hintergrund, ist wirklich richtig, richtig gut gelungen, genauso bei SOS. Wirklich wahnsinnig gut, hat mich echt, echt überrascht. Also abgesehen, weißt du, davon, dass sie halt auch sonst krass mit ihren Skills einfach sehr viel rausholt, weil sie so unglaublich konsistent und toll rappt und so weiter. Hier lässt sie noch viel mehr Platz, dass die Instrumente sich entfalten können und geht da ab und zu mal nur drüber und das ist mal nur so aufblitzend. Es gibt der Mucke aber doch recht viel, wenn sich das nicht so die ganze Zeit durchzieht. Ja, und es ist so ein bisschen dieses, sie braucht sich eh nicht mehr zu behaupten. Jeder weiß ja schon, dass sie mit einer der besten Rapperin live überhaupt ist. Und dann ist halt auch mal so ein bisschen Platz für Fun zwischendurch, wo man das gar nicht mal auf die Platte selbst bringen muss, sondern einfach damit spielen kann. Und es gefällt mir sehr gut.
Das wäre auch wirklich nochmal eine Sache, die ich gerne in meinem Leben erleben würde, diese Künstlerin live zu sehen. Am besten sogar wirklich noch mit Orchester, aber nur vielleicht ein Teil der Show, weil dann manche Beats auch wieder einfach nur richtig schön so scheppern können. Ich glaube, das muss unfassbar krass sein, was sie auch für eine Präsenz so auf der Bühne hat.
Hast du sie nicht schon mal gesehen? War das dieses Ding im Cassiopeia oder so? Wer hat mir das erzählt? Da war sie irgendwie so halb krank und hat ewig lang gedauert. Es war super heiß und irgendwie nur 3 Songs und so und war alles nicht so pralle. Lange her.
Ja, aber ich meine wirklich nochmal auf so einer großen Bühne, wo das nochmal so richtig live geil kommen würde, auch mit den neueren Sachen und so,
Der mit Orchester würde ich sie auch ganz gerne mal live sehen.
Ja, also ich kann mich da euch einfach eigentlich nur anschließen. Hat mir von Beats und so, kann man auf jeden Fall gut durchgehen. Ist auch eine schnelle Geschichte. Wie viele Songs sind drauf? 7 oder 8 oder so? Keine Ahnung.
Klar, das sind so 15 Minuten, aber ja, die haben es in sich.
Also 7 oder 8 Song, also 15 Minuten.
In dem Fall halt.
Ja, klar. Ja. 7 Songs, ja. Ja, aber gut, auch Empfehlungen von mir an der Stelle. Ich habe ja vorhin gedacht, als du gesagt hast, als du vom Tabby Pilgrim Pete Song übergeleitet bist, dass du jetzt in Richtung Elo abdriftest. For once again in this podcast, Torben talks about Elo. Hallo.
Ich bin wieder da, also muss über diesen Mann gesprochen werden. Oh. Ey, ich sag euch ganz ehrlich, das ist Voodoo. Dieser Mann muss mich irgendwie verhext haben oder so. Ich bin so dermaßen fasziniert von allem, was dieser Typ produziert und gehe da so hart rein. Es ist mir selber schon echt ein bisschen gruselig. Also auch einfach, weil er so viel produziert und ich dann irgendwann denke, ja, jetzt reicht's vielleicht auch einfach mal. Jetzt bin ich auch irgendwie so ein bisschen müde, aber nein, jedes bisschen, wo er sich wieder in eine andere Richtung weiterentwickelt, fasziniert mich auf so einer krassen Ebene. Das ist einfach unfassbar. Und jetzt hat er tatsächlich halt wieder ein Album rausgebracht, nachdem das letzte halt so diese jazzige Geschichte war, ist jetzt das Album Songs I Wrote for No One to Hear When Hope is Gone and All is Lost. Auch schon mit dem einfachsten, eingänglichsten Titel, den man überhaupt haben kann.
So. Also ein Album für die entspannten Abende.
Für die ganz entspannten Abende, ja. Und er kommt halt mit dem Intro All is Lost rein und es sind auf einmal so schwere Gitarren, weißt du, und ich habe das am Anfang gar nicht gerafft, dass es überhaupt wieder jetzt ein neues...
Was sind für dich schwere Gitarren?
Naja, schon so ein bisschen, weißt du?
Oh Gott.
Pass auf, wir sprechen ja nachher noch über Fit Meller, wo auch viele Gitarrensounds, finde ich, mit drin sind. Das ist auf jeden Fall eine schwerere Gitarre. ja, okay. Ich weiß, du kommst aus einer ganz anderen Ecke, wo die Gitarren noch
ich sehe aber, wo du herkommst, Torben, ich verstehe das. Es sind Hip-Hop-schwere Gitarren.
Genau.
Okay, ja.
Weißt du, aber es war auf jeden Fall vom Sound her schon wieder irgendwie ein bisschen was anderes. Ist jetzt nicht das, was sich durch das ganze Album durchzieht, aber es war so, okay, wohin willst du denn jetzt auf einmal schon wieder gehen? Was mich einfach total hart erstmal irritiert hat. Aber dann ist es ganz, ganz viel auf dem ganzen Album in so eine Blues-Richtung, in so eine soulige Richtung halt auch wieder gegangen. Teilweise rappt er wieder ein bisschen mehr. Teilweise wird aber auch halt wieder dieser Blues-Gesang von ihm ausgepackt. Und da gab's einfach wieder so ein paar Lines, die mich auf so eine krasse Art und Weise angesprochen haben. Paar Songs und paar Lines auch wieder, die ich auch nach dem 15. Mal hören immer noch nicht verstehe, weil er es wieder so reinnuschelt und so einfach über den Beat slurrt. Aber auch das liebe ich total. Hat mich extrem, extrem überzeugt. Wie war es für euch? Habt ihr euch tatsächlich auch wieder ein bisschen mit reinbegeben oder seid ihr langsam Elo müde?
Ich glaube, ich bin so angemüdet. Ich habe die drei Songs auf der Playlist gehört. Ich habe es nicht geschafft, ins Album reinzugehen. Und also ich sehe auf jeden Fall, was du meinst mit, es ist noch mal wieder ein neuer oder anderer Stil geworden. Ich fand, es hatte diesmal, ich fand's halt teilweise auch bei All Is Lost so, es klang für mich halt fast so ein bisschen wie, man hat halt ein bisschen Demo-Charakter produziert, also es ist halt nicht so krass ausgefeilt, sondern eher simpel belassen. Es ist nicht mal so rough, aber es ist halt simpel und es gibt gar nicht so viele Spuren, die irgendwie überhaupt diesen Sound ausmachen. Ja. Hat wie immer bei Elo eigentlich ziemlich gut funktioniert, weil, wie du meinst, er hat eigentlich immer Dinge zu sagen, die man vielleicht thematisch schon kennt, aber so von ihm halt noch nicht ausformuliert gehört hat. Daher, ja, ich würde sagen, Classy Elo-Stuff, aber wahrscheinlich nicht das, was am längsten mit bei mir hängen bleibt. Also wahrscheinlich nicht eins der Alben, den ich mich, keine Ahnung, in ein, zwei Jahren dann immer noch ab und zu mal zuwende, was ja bei einigen seiner Projekte schon sehr der Fall ist.
Ja, also sehe ich tatsächlich eher so wie David auch so, hat mich musikalisch vielleicht nicht so ganz abgeholt wie andere Projekte tatsächlich. Aber ich bin immer wieder fasziniert, wie du dich damit so krass identifizieren kannst. Und ich stelle mir auch öfter mal die Frage, wie es wohl wäre, wenn man euch 2 Stunden in einen Raum setzen würde, wie die Themen sich kreisen würde und ob Elo dann einfach auch nochmal einen Song draus machen würde.
Könnte schon sein.
Ja.
Habt ihr Bock, dass ich nochmal ganz kurz reingehe in die Sachen, die mich so voll mitgenommen haben?
Ja, klar.
Also zum Beispiel den Song Haut hatte ich ja mit draufgepackt. Und das ist auch wieder einer, der so einen Beat-Switch mit drin hat, wo die zweite Hälfte auch schon wieder was ganz anderes ist. Und die wird so auch so ganz bluesig und soulig, weil da zum Beispiel so ein Kontrabass so geil reinkommt. Also ich könnte mir so hart vorstellen, viele von den letzten Sachen, die er in den letzten Monaten produziert hat, wirklich halt in so einem Jazzschuppen mal live auch mit so einer geilen Jazzband performt zu sehen. Und da singt er zum Beispiel Wechsel den Wody mit dem Teledin. Doch leider hört davon der Schmerz nicht auf. Ey, was auch immer ich in mein System rein tu, so ganz komm ich niemals aus meiner Haut. Egal wie viel ich in mein System rein tu, am nächsten Morgen wach ich wieder auf. Weißt du, und das hat halt wieder diese extrem harte Schwere, ne? Das hat wieder fast schon diese Todessehnsucht irgendwie, aber es ist halt, wenn er dann so singt, in so einem Soul irgendwie rein verpackt, dass es mich einfach hart fasziniert. Und wenn er zum Beispiel dann auch wieder Tilly Dean anspricht, ich muss spontan wieder an meine Oma denken, die sich halt einfach in der letzten Zeit, wo sie, pass auf, ganz wilde Geschichte.
Ich bin wirklich gespannt, wie der jetzt einfährt, also.
Pass auf. Ganz wilde und auch ein bisschen traurige Geschichte. In der letzten Zeit, in der meine Oma noch alleine in dem Haus gewohnt hat, was sie halt mit meinem Opa zusammen aufgebaut hat.
Da hat sie Tilly Dean war diese Schlagplatz gemacht.
So ähnlich, Alter.
Okay, what?
Da war sie halt, glaube ich, nicht mehr so die allerglücklichste Person und war, glaube ich, schon teilweise ziemlich einsam und hat von ihrem Hausarzt halt Tilly Dean verschrieben bekommen. Und sie hat es damals immer nur ihre Wundertropfen genannt. Ja. So, ich habe später halt auch erst yes, dann teilweise auch über Rap noch mal mehr mitbekommen, was das überhaupt halt ist. Und die Frau hat sich das halt einfach alles selbst dosiert. Und hat dann irgendwann fast wöchentlich den Krankenwagen gerufen, weil die halt einfach harte Nervenschäden davon bekommen hat, weil die sich das so hoch dosiert hat mit Schlafmitteln, mit Schmerzmitteln halt, dass dann die Nervenenden halt kaputt waren und die so eine Art Restless-Leg-Syndrom halt bekommen hat. Und als sie dann, als es dann nicht mehr ging, alleine im Haus zu wohnen und dann auch in ein Heim übergegangen ist und da natürlich dann nicht mehr alles so selber mit Tilidin-Wundertropfen dosiert werden konnte, musste die halt erstmal durch einen richtig harten Entzug durchgehen. Und um den Bogen jetzt quasi wieder so ein bisschen zuzumachen, das ist halt auch eine Assoziation, die ich habe, wenn Elo dann singt, dass er den Body mit dem Tilidin wechselt, aber leider davon der Schmerz auch nicht aufhört. So, das ist halt schon was da recht heavy irgendwie bei mir fällt, so auf die eigenen Erfahrungen so rauf.
Damn. Ja, der kommt auf jeden Fall, ja, heftige Geschichte einfach so.
Noch bevor.
Ich weiß nicht, Kapital wie alt deine Oma an der Stelle war, aber hätte glaube ich auch nicht Bock, mit 80 nochmal einen Tilidin-Entzug zu machen, obwohl ich nicht weiß, wie Tilidin ist. Aber ich glaube, geil wird's nicht. Also
keiner hat Bock auf Entzug machen, Mann. Das ist immer scheiße.
Ja, Mann.
Aber so, ist.
So ist es. Und um das vielleicht mit Elo jetzt nochmal kurz abzuschließen, der letzte Song von dem Album heißt Her. Und er ist aufgebaut, und ihr habt es ja vielleicht auch gehört, mit This song could be about a drug or it could be about a woman. Nur, dass das Geile ist, und ich habe das schon, während ich den Song das erste Mal gehört habe, mir schon so gedacht, warte mal, nee, das kann doch nicht sein, dass er jetzt so eine Art Song macht. Und plötzlich bringt er es wieder auf eine Metaebene und sagt, nee, aber meine Fans sind lieb und gut aussehend und außerdem zu schlau. Die wissen, dass ich gar nicht einen Song so aufziehe von wegen, das ist jetzt eine Frau. Nein, das ist eigentlich Kiffen. Sondern es ist wieder auf was ganz anderes bezogen. Und er macht den Turn dann zum Schluss, dass es die Stille für ihn ist und dass er die Stille nicht mehr richtig aushält. Und dass er eigentlich die Stille braucht als etwas, was wichtig für ihn ist, aber das halt nicht mehr funktioniert. Da kommen auch dann wieder so ein bisschen die Dämonen raus, die Schatten bei Dizzy, der Nimmersatz Parasit im Hirn von Tabby Pilgrim und Pete. So, das ist halt für Elo dann, wenn die Stille einsetzt, dass bei ihm dann so seine Dämonen auftauchen. Und auch das fand ich wieder total geil und hatte fast schon wieder das Gefühl, ey, der hat doch unseren Podcast gehört und hat doch auch zugehört, als wir genau über so einen Song mit Tua und MDMA auch gesprochen haben. Oh Gott. Großartig. Fand ich geil, dass er wieder so einen Turn da halt reingebracht hat.
Elo, falls du das hörst und Lust hast, einen Podcast vorbeizukommen, bist du herzlich eingeladen.
Lass bitte nie wieder über Tua und MDMA sprechen. Nicht zusammen zumindest.
Es wird nicht nochmal in der Kategorie kommen. Boah. Doch, 20-Year Anniversary.
Aber
vielleicht schaffen wir es bis dahin.
Oh, fängt naht. Aber tolle Analyse auf jeden Fall, Torben.
Ja, ja, wirklich,
also
ja,
auch auf der Part, den du jetzt nochmal eingesungen hast, das fand ich auch als Laien komplett stark, auch als ich bei Edo gehört habe, mit dem so, trotzdem wacht man morgen auf so. Mm. Jeder kennt das, aber wie du meinst, was eigentlich so dahinter steht, also der Wunsch, der sich da ausdrückt, ist natürlich einfach harter Tobak, daher, ja.
Ja,
ja, wie gesagt, textlich liefert der junge Mann einfach immer ab. So, es ist wie es ist, ne?
Ja. Und genau so ist es.
Ja, ey, was haltet ihr davon, mit dieser harten Überleitung in die Kategorie einzusteigen? Da haben wir ja, ich gehe einfach davon aus, dass wir es selber machen, deswegen moderiere ich es einfach weiter. Wir hatten ja drei Alben zur Abstimmung, Carpool Patrol, Betty Ford Boys und Fit Meller. Und tatsächlich hat Fit Meller diese Instagram Abstimmung gewonnen, den Popularitätscontest gewonnen, irgendwo auf Anweise. Hat wahrscheinlich auch geholfen, dass er es selber geteilt hat. Liebe Grüße an der Stelle, freuen wir uns natürlich. Gerne wieder. aber tatsächlich für mich, um direkt mit meiner Meinung einzusteigen, glaube ich, glückliche Fügung des Schicksals, weil ich muss, glaube ich, sagen, wenn es jetzt nicht zur Abstimmung gekommen wäre, also nicht gewonnen hätte, hätte ich wahrscheinlich mich mit diesem Fit Meller Album nicht beschäftigt, weil ich habe es davor noch nicht gehört gehabt. Und ich muss sagen, da war ich doch wirklich sehr positiv überrascht und mich sehr gefreut, dass ich dieses Kunstwerk bisher noch nicht entdeckt hatte. Und ich glaube, das wird jetzt bei mir auf meine liebgewonnene Instrumental-Playlist in Gänze wandern, weil ich
doch wirklich auch.
Ja, ich fand das sehr gut. Also ich muss halt sagen, so basierend von den Sachen, die wir halt so abgestimmt haben, ich habe halt gedacht, naja gut, ich weiß ja ungefähr, was mich bei den anderen beiden Sachen erwartet hätte, so in etwa. Und da gehen wir schon in so eine sehr organische und eher so ein bisschen chilligere Richtung, im Wesentlichen. Ich sage es nicht alles so, aber im Wesentlichen. Und da muss ich schon sagen, da waren hier bei Fit Meller schon auch so ein paar Sachen dabei, die so einen richtigen Drive in mir ausgelöst haben, was mich echt gefreut hat und mir halt auch wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen hat. Gerade der Anfang, ich glaube, zweiter, dritter Song, Norrid und was danach kommt, hat mich da echt, also Hammer, Instrumental, Banger.
Um vielleicht alle jetzt nochmal abzuholen und mit ins Boot reinzuholen, es geht um das Album von 2012,
yes.
Tatas Plotten.
Ja.
Und bei diesem Titel muss ich leider immer erstmal kurz an Paschanim und Shababs Botten denken. Und ich kann diesen Albumtitel nicht mehr anders aussprechen. grüne Augen, braune Locken, glaube ich nicht, aber auf jeden Fall ein fettes Album damals schon hingezaubert vor 12 Jahren mit geilen Vocal Samples vor allem auch mit drin.
Das heißt, David sowieso, ihr habt es damals auch schon gehört, mitgenommen habt oder
ich hab's
zeitnah nachgehört?
Ich habe es 2012 noch nicht gehört. Wahrscheinlich dann ab 2014 oder 15, als ich halt ein bisschen mehr so in diese Beatmaker-Richtung auch einfach noch gegangen bin, also sprich Betty Ford Boys und so weiter, dann einfach Scheiß, der irgendwie aus der Ecke kommt, also halt einfach sehr talentierte Produzentinnen aus dem erweiterten deutschsprachigen Bereich und dann bin ich irgendwann, glaube ich, so drüber gekommen, genau. Aber nicht, als es rausgekommen ist, da war ich, ehrlich gesagt, auch noch nicht so weit.
Ja, ich hatte es auch überhaupt gar nicht so groß auf dem Schirm. Ich habe erst in den letzten Jahren, ne, jetzt in 2-3 Jahren oder so, ihn mehr erkannt und habe mich jetzt im Zuge dieses Albums auch sowieso noch mal ein bisschen mehr mit ihm beschäftigt. Und richtig krass ist zum Beispiel auch, er hat extrem viele geile Sachen auch für Leute aus Italien produziert. Keine Ahnung, was da die Connection der ist, kommt, aber zum Beispiel im gleichen Jahr.
Der Mane kommt aus Südtirol. Der hat auch seine Heimat in dem ganzen norditalienischen Part, der in Österreich dran ist. Genau, daher, um das schon mal aufzulösen. Genau.
Er hat nämlich im gleichen Jahr, wo Tatas Plotten rausgekommen ist, auch das Album von Gemon Calcosa e Combiato produziert, was musikalisch auch nochmal in eine ganz andere Richtung geht, gar nicht so viele Gitarren-Sounds, Gitarren-Samples und sowas mit drin hat, sondern ein bisschen klassisch boom-bappiger vielleicht ist, sich aber auch richtig geil anhört und auch richtig gut reingeht. Aber ja, dieses geile Instrumentalalbum, hat mir wirklich viel Bock gemacht. Und es ist, glaube ich, auch ein Song mit drauf, der beim großen grünen Riesen, wenn wir uns mal wieder ein bisschen auf den beziehen, ja, auch einer seiner erfolgreichsten, glaube ich, ist der Song Marling mit, ich gehe mal ganz stark davon aus, Vocal Sample von Bob Marley mit reingeschnitten, auch extrem chillig ist. Ja, das kann man richtig geil durchlaufen lassen, das ganze Ding.
Ja, komplett. Ja, also ich wusste es ehrlich gesagt auch nicht, dass der eine bei Spotify tatsächlich muss irgendwann in einer oder mehreren Playlisten gelandet sein. Yeah. Aber genau. Ich glaube, das macht halt auch diese Legacy dieses Albums so absolut nicht aus, weil, also wie gesagt, es hat 2012 gedroppt und es hat damals natürlich auch überhaupt niemanden interessiert. Also Streaming war halt einfach kein großes Ding so in diesem Sinne interessiert, sondern es hat halt eine ganz andere Legacy, die halt ja viel mehr in so einem Hip-Hop-Kreis entstanden ist, der außerhalb von Streamingdiensten stattgefunden hat. Sonst war halt so Jovis Meller einer der krassesten Producer und der hat es damit halt so, wenn so möchte, dolle untermauert. Genau. Bei mir sind, glaube ich, so verschiedene Sachen, die ich daran auch so faszinierend finde. Ich habe mich natürlich auch nochmal in das Album reingearbeitet, wenn man so möchte. Und ich habe ja schon den Südtiroler Hintergrund angesprochen. Und dieses Album ist halt wirklich entstanden, als er, ich glaube, das ist so von 2010 bis 2012 entstanden und ist halt nach Hause gefahren zu seiner Family und hat da den Plattenschrank seines Vaters durchwühlt und daraus die ganzen Samples gebaut und später gechoppt und so weiter. Deswegen tat das Plotten ist einfach, das ist halt so, das ist halt so ein lokaler Akzent für Papas Platten.
Nein!
Ja, na klar.
Wie geil ist das denn?
Und das ist halt so ein bisschen how this album came to be about. Also im Sinne von, wo fängst du halt an, wenn du dir Sounds suchst, dein Vater ist into Music und hört viel Progressive Rock und so eine Scheiße. Warum nicht da anfangen? Also irgendwo musst du dir das Material ja eh holen. Und genau, sprich, einfach diese familiäre Bindung hat dieses Album irgendwann mal angestoßen. Sein Bruder hat tatsächlich auch das Artwork dafür gezeichnet, was ja, ja, wenn man so ist, dieser Mund von innen betrachtet, der nach außen zeigt ist, wo man nach draußen guckt, auch eine Anspielung auf ein sehr bekanntes Progressive Rock Album, nämlich auf In the Court of the Crimson King von King Crimson, Legendenalbum mit ihrem, wenn man so möchte, Hitsong 21st Century Schizoid Man drauf. Wenn ihr das nicht hört, hört euch mal diesen Song an, der geht nur knappe 7 Minuten und blows your mind, genau. Und dieses Cover hat quasi so eine ähnliche Mundfiguration gezeichnet, von außen betrachtet, wo man reinguckt und aber auch dieses den Gaumen und die Zunge so sieht und genau, was Mellers Bruder da geschaffen hat, ist so ein bisschen so, wie man sich diesen Mund vielleicht von innen nach außen betrachtet vorstellen könnte. Also diverse Anspielungen und Kontexte auf jeden Fall mit drin. Und all das genommen hat überhaupt nichts mit Hip-Hop zu tun und trotzdem hat er eine kranke Hip-Hop-Instrumental-Platte draus gebastelt und ich glaube, das ist halt dann die Magic, die dieses Album irgendwie auszeichnet, weil es total lebendig ist. Ich liebe auch jetzt nochmal beim Zurückhören und nochmal durchhören. Es ist halt wirklich alles andere als Lo-Fi, ne? Also da geht schon relativ viel Action ab und es geht gut nach vorne. Es sind Switches drin. Die Songs sind meistens super kurz. Also viele davon fühlen sich auch wie so ein verlängertes Skit oder Interlude an. Und deswegen springt es die ganze Zeit vorwärts und wird niemals langweilig. Du hast keine langlaufenden Schleifen, die sich die ganze Zeit wiederholen. Und ja, das macht halt unfassbar Spaß, immer noch sich dieses Album anzuhören. Ziemlich gut gealtert, würde ich mal sagen, für eine Instrumental-Platte.
Gott, David, dafür liebe ich es, dass wir diesen Podcast zusammen machen. Nice. Das sind die Insights, die ich wissen will, ey.
Ja.
Tatas plotten. Ja klar, das sind doch die Tatas plotten.
Ich entschuldige mich bei jedem, der von diesem Dialekt gerade offended war, weil er so falsch war.
Ja. Ich sorry. Auch. Und da vielleicht auch noch so einen Bogen zu machen, weil ich das einfach nur recht wholesome fand, auch weil ich es mir nochmal reingelesen habe. Da habe ich auch schon, ja, im letzten Jahr drüber geredet. Da hat Meller ja auch mit Chocolato ein Album rausgebracht. Und da schließt sich so ein bisschen dieser Kreis von Familie inspiriert zum Musik machen oder steuert Materialien bei und so weiter, weil dieses Chocolato-Album halt gänzlich ohne fremde Samples ausgekommen ist und gar keine anderen Plotten gebraucht hat, um irgendwie Sounds von da zu nehmen, sondern er sich da eben auch einmal mit seiner Frau aber auch mit seinem Vater und seinem Bruder zusammengetan hat und die haben halt diese Sounds alle eingespielt, die er auf diesem Album benutzt hat. Das heißt, es ist halt auch nach all den Jahren, also wow. Chocolato kam in 2023 raus, also mehr als 10 Jahre später, immer noch so, dass diese Bindung über Musik zur Familie, also wahrscheinlich nicht nur darüber, aber zumindest auch darüber, einfach immer noch besteht und immer noch das künstlerische Schaffen prägt und immer noch zu ganz tollen, dopen Ergebnissen führt, die sich auch, also Chocolato hat auch einen ganz anderen Vibe als Tatas Plotten und ist deutlich ruhiger angelegt auch so weiter und viel smoother, aber es ist immer noch Genius auf jeden Fall und deswegen, ja, also ich liebe es halt einfach sowas zu wissen und irgendwie diese Kontexte davon dann nochmal sich vor Augen zu führen, weil was für eine tolle Geschichte ist das und wie toll sind die Sounds, die wir am Ende draus kriegen, so.
Ja, richtig sweet. Mann, wie schön. Okay, das lässt mich das Ganze jetzt nochmal wieder in so ein bisschen anderen Kontext hören. Sehr cool.
Ja.
Richtig gut, dass wir diese Kategorie haben und da manchmal in ein paar wirkliche Perlen reinhören.
Ich dachte auch so, manchmal vielleicht auch gut, ist es halt auch okay, mal über ein Album zu reden, wo da gibt's jetzt keine Texte auseinanderzunehmen, sondern es ist halt einfach so, es sind Beats, es sind Instrumentals, das ist doch nice.
Ja. So, Leo hat jetzt eigentlich gesagt, wir sollen über Jace weiterreden und da kann er sowieso nicht so viel dazu sagen. Problem ist einfach, wir müssen ja jetzt für nächste Mal die Kategorie wieder ansagen.
Ach ja.
Deswegen müssen wir doch noch mal kurz auf ihn warten und dann den Einsatz finden.
Ja, aber Frage ist, wer ist denn überhaupt dran und
It's a me.
Okay, hast du dir etwas überlegt?
Ja, na klar.
Okay, dann
ich habe mir etwas überlegt. So. Problem ist so ein bisschen, ich habe mal wieder Zeug rausgesucht, was tendenziell vielleicht ein bisschen belastend werden kann. Ihr wisst, wenn ich die Kategorie bestücke, wird es schwierig. Sagen wir es mal so.
Du kannst, ich habe den Teufel kann ich selber durchbrechen, Bruder. Ich glaube an dich.
Tut mir leid, es geht nicht. Ich bin Deutschrap sozialisiert. Also... Ich habe mich ein bisschen an euch orientiert und ihr hattet ja teilweise so ein bisschen geguckt, was hat so 10 Jahre Jubiläum oder so. Und mir ist aufgefallen, meine Hip-Hop- und Rap-Hörkarriere geht jetzt schon ein ganzes Stück länger zurück. Und ich habe mal geschaut, was hat denn 20 Jahre Ach, Jubiläum? Ach
du Scheiße.
Shit.
Throwback ins Flash Jahr 2004.
Jetzt wird's stressig.
Oh Gott. Wir befinden uns im Jahr 2004 und Deutschrap ist ein wilder Kessel von verschiedenen Akteuren. Ich sage mit Absicht Akteure und nicht Akteurinnen, weil vor allem männlich dominiert. Und Deutschrap startet gerade so ein bisschen wild im Mainstream durch. Und ich will aus dem Jahr 2004 folgende Alben zur Auswahl stellen.
Ich habe eine Vermutung.
Möchtest du kurz raten, was im Jahr 2004 so rausgekommen ist, was ich euch jetzt antue?
Siehst du, ich bin so hängen geblieben. Ich habe ja so vor 20 Jahre und denke halt so, ja, vor 20 Jahren. Das war natürlich 1994, deswegen habe ich absolute Beginnerflashes.
Nein,
ich bin noch älter. Nein, es ist 2004. Ja, da wirst du wahrscheinlich...
Wir sind so alt wie der Tyrannosaurus Rex.
Ich glaube, da kam Zurück von Samy Deluxe raus. Dann wirst du wahrscheinlich noch was von Savage rausgeholt haben. Und vielleicht auch noch irgendwas Weirdes von Separate oder so.
Ey, Weirdes von Separate hätte ich tatsächlich auch raushauen können. Es gab ein Kollabo-Album mit Prinz Porno zusammen.
Oh ja.
Habe ich jetzt nicht gemacht.
Das war auch damals auch schon schlecht.
Und auch Cool Savage, da wusste ich, dass da wäre David gestorben. Auch das habe ich einfach mal rausgelassen.
Ist es so, David?
Ja, wahrscheinlich schon. Aber ich hatte es ja, natürlich mitgemacht, ist doch easy.
Tatsächlich, ja, das Album, auf dem Zurück von Samy Deluxe drauf ist, habe ich mit rausgepackt. Das heißt Verdammt nochmal.
Ah ja, Verdammt nochmal hieß das.
Es ist auf jeden Fall das, womit er noch mehr so im Mainstream und in dem Hype angekommen ist. Klar hat er mit dem 2001er Album und da den Hits, die da drauf waren, auch schon ein Statement gesetzt. Aber dieses Verdammt nochmal Album war gerade mit dem Zurück-Song schon so eine Sache, mit der er dann durchgestartet ist und wo das Video laufend auf Viva lief. Mhm. Zur weiteren Auswahl habe ich auch noch von Sido den Klassiker Maske.
Ja, good pick.
Kann man schon mal machen, ne? Und um auch noch so ein bisschen mehr Frankfurter Straßenflavor mit reinzubringen und auch einfach ein knackiges Album, Azad, der Boss.
Yes!
Zwischen diesen drei Klassiker-Alben müssen Leute sich jetzt entscheiden. Mal gucken, was wir uns antun werden.
Throwback zu dem Juice-Cover, Kings of Deutschrap mit vier Leuten auf dem Cover.
Genau.
Savage, Sammy, Sido, Azad. Damals schon so eine Auswahl, wovon ich dachte, als ich das gesehen habe, als nichtsahnender, weiß ich nicht, 18-Jähriger oder wann auch immer das rauskommt. Komische Auswahl. Aber gut.
Aber so wurden sie damals gesehen.
Schauen wir mal, was die Rap-Stammtisch-Instagram-Followerschaft zu dem Thema sagt.
Ich bin wirklich gespannt auch, ja.
Ja, ich hab auch... Also es ist ja auch unklar, wie Leute abstimmen. Also es ist so dieses... Tendenziell für das, was man kennt, aber vielleicht will man uns auch ein bisschen ärgern oder so manchmal. I don't know. Ich weiß nicht. Kannst du nicht abschätzen. Aber ich bin auf jeden Fall, ich habe auf alle drei Sachen, also habe ich auch Interesse, das nochmal zu hören.
Was immer es auch wird.
Für manche ein bisschen weniger, manche ein bisschen mehr, aber ja. Naja. Ja, schöne Picks, Torben. Wir werden es, wie eben gesagt von mir, es wird bei Instagram abgestimmt, wahrscheinlich dieses Wochenende in etwa.
Wir schauen wann. Letztes Mal wurde auch gesagt, am Wochenende.
Ja,
es kam eine Woche später, aber ja, easy. So, habt ihr jetzt noch Kapazitäten, um über das potenziell Deutschrap-Album des Jahres zu sprechen, oder wollt ihr lieber in die Honorable Mentions gehen?
Du willst über Jay sprechen?
Ja.
Let's go, komm, das nehmen wir noch mit.
Muss gesprochen werden. Neuen Leben, alles produziert von Dexter. Kranke Beats auf, ich glaube, mehr als der Hälfte der Beats sind keine klassischen Drums gesetzt, einfach, und es funktioniert. Also mehr braucht man irgendwie über die Beats nicht sagen. Eigene Klasse von Ästhetik da auf jeden Fall geschaffen, gerade im Deutschrap-Bereich. Also ja, absolut gut. Und also was Jace auf diesen neuen Tracks plus einen 10. als Bonustrack rappt, ist ja dermaßen auf den Punkt, gefühlt jede zweite Line ist einfach so Punchline des Jahres Kandidat. Ich weiß nicht, wann ich lyrisch jemand so habe abräumen sehen in einem Weg, der so unfassbar witzig und unterhaltsam ist, aber eigentlich extrem viele persönliche Kontexte aufmacht, die er sonst maximal gestriffen hat und hier eigentlich eher Hose runterlässt. Wahnsinn einfach.
Er hat schon wirklich eine geile eigene Stimme gefunden, ne? Und wie er da so manche Sachen umschreibt und ja, den Flow auch so wählt. Man, da holt er mich auch mit diversen Sachen ab. Alleine, wenn er sich irgendwie mit Manuelsen von 2006 vergleicht und sagt, dass er eine Gantang hat. Das war ein Song auf dem Inshallah-Album, was damals noch über Deluxe Records rausgekommen ist. Brutal, diese Anspielung. Brutal.
Man muss sie aber auch erstmal checken. Homie,
I got a Gantang.
Aha. Muss sie erstmal checken.
Manuelsen hat extra Clips. Komm und teste mich.
Ja, auch sowas wie, wir sind wie Buddy und Clyde, wir sind Ghislaine und Jeffrey. Also er nimmt halt auch unfassbar ernste Themen und macht einen Gag draus, ohne das Thema an sich irgendwie krank zu verharmlosen oder so. Es ist halt einfach seine Art, drüber zu reden. Das finde ich krank. Also,
aber,
ja.
Ja?
Gib erstmal deinen Einwand, ich habe gleich das nächste Beispiel.
Ja, pass auf, aber das fand ich wirklich weird. Das fand ich echt seltsam, was er sich da für Vorbilder und Identifikationsfiguren irgendwie genommen hat. Alter, Ghislaine Maxwell und Jeffrey Epstein sind Gag, halt einfach richtig kranke Schweine. Ja,
natürlich.
Ja, aber warum? Also diese Art von Gag verstehe ich da manchmal von ihm
komplette,
nicht.
Komplette Zusammengehörigkeit halt. Also, ja.
Ah ja, wow.
Es ist halt das übertriebene Beispiel dafür. Es ist halt auch dieses Lustigmachen über, dass jeder zweite lahmarsch Mainstream-Rapper halt schon mal einen Track gebracht hat, wo irgendeine Bonnie und Clyde-Line drinne hat und das halt einfach natürlich auch absolut nicht zieht, sondern halt eine Glenn und Maxwell-Line halt der absolut viel bessere Joke ist und so weiter.
Er vergleicht sich zum Beispiel auch mit Gérard Depardieu, wo ich auch so bin. Alter, willst du dich wirklich mit diesem Mann vergleichen?
Ja,
so
voll, aber dann hörst du halt auch das Splash im Adlib und weißt, es geht halt nur darum, dass ein mächtiger Mann ins Wasser springt, halt einfach so.
Ja. Wild, wild. Also wirklich ein sehr wildes Album, aber, ja.
Alter, siehst du, wir sind wie Bonnie und Clyde, wir sind Ghislaine Jeffrey. Sie ist mein Crush, mein Verbündeter und auch mein Bestie. Das ist halt einfach fucking witzig. Auch bei dem Track, der geht auch dolle hart. Warte mal, welcher ist denn das eigentlich? Ist das Neun Leben? Ist das Freitag der 13. ist das? Wo er in einem Track darüber rappt, dass er an einem Tag irgendwie bei einer Abtreibung mit dabei ist und danach noch zur Beerdigung seines Großvaters fährt. Und dann rappt er halt auch drüber, so das hätte mein Sohn sein können, die Besten sterben jung, und nimmt so ein Thema, was ihm offensichtlich emotional extrem nahe geht, und baut halt noch einen Gag drumherum, um sich irgendwie zu schützen, und allein dadurch, dass er es aber so auf der Art thematisiert und auch nochmal auf sein Opa eingeht und so weiter, zu dem auch ein eher zerrüttetes Verhältnis bestanden hat, macht das halt trotzdem zum Thema, wo er sich irgendwie öffnet und überhaupt drüber redet. Also ich finde das halt, ja. Es ist natürlich, ist es an der Grenze und es spielt auch mit Grenzen des Humors und so weiter, aber ich finde, er hat eine unfassbar gute Art gefunden, irgendwie solche Themen anzugehen und überhaupt die zu Texten zu machen.
Ja, aber genau, tatsächlich, der hat mich auch nochmal hart irritiert, wenn er dann irgendwie davon sagt, dass er ein Kind abgetrieben hat. Nee, ich glaube nicht, dass du da ein Kind abgetrieben hast, sondern du warst vielleicht mit einer Frau zusammen, die dann einen Schwangerschaftsabbruch vorgenommen hat, aber... Also
auch noch mal krass, aber denkst du wirklich, dass seine Perspektive, weil er darüber rappt, was er dabei fühlt und wie es ihm damit geht, glaubst du wirklich, dass ihm das nicht bewusst ist und dass er denkt, dass er irgendwie der größte Leidtragende darunter ist oder es ihm am schwersten geht damit? Ich glaube nämlich nicht.
Ich kann's mir nicht vorstellen, aber ich habe die Ironieebene teilweise nicht so krass rausgehört. Er sagt ja dann zum Beispiel auch nochmal, dass seine Freundin ihm dann schreibt, hey, geht's dir gut? So, weißt du, als ob er wirklich diesen Eingriff hat vornehmen lassen, da als er in der Klinik war, und er zurückschreibt, ja, safe. Irgendwie so, ja, eine Art voll, und Weise. Also ich verstehe schon, was du meinst, ne? Das ist ja, sehr.
Also was ich halt darin sehe, ist halt ein krankes Display und ein krankes Offenlegen, weil ich glaube nicht, dass er sich dessen nicht bewusst ist von, yo, ich zeige euch hier gerade, wie ich mich als ein Mann übrigens auch Frauen gegenüber teilweise verhalten habe und wie ich auch irgendwie mit Gefühlen umgehe und wie viel Fürsorge ich anderen gebe, nämlich auch im Sinne von, ich habe gar nicht erst bei ihr nachgefragt, ob alles okay ist, sondern er ist dann halt noch auf der Beerdigung und sie muss bei ihm nachfragen und er macht halt auf cool und schreibt nur safe, ohne irgendwas davon zu zeigen, und ist für mich halt ein komplettes Display von, ey, übrigens, er rappt hier gerade drüber, wie männliche Emotionen ganz oft funktionieren, wie Männer sich halt auch in Beziehungen jedweder Art irgendwie tatsächlich verhalten, und legt es relativ offen. Bei Youngins ist das auch so, wo er drüber rappt, so, yo, ich würde dir gerne helfen, ich würde dir gerne zur Seite stehen, als es um seine Bros geht und so weiter, aber ich weiß, dass du halt keine Gefühle zeigen willst, keine Schwäche zeigen willst, so, ist fein für mich, so, wir bleiben halt auf der Ebene, aber für mich ist das halt eine krank gute Thematisierung, krank treffende Thematisierung von, ja, so verhalten sich halt Leute, und ich glaube, er ist sich sehr bewusst, was das alles für Fallstricke mit sich bringt und was daran auch alles schlecht ist, aber er zeigt sie halt einfach ungefiltert und versucht, sich nicht besser dastehen zu lassen, als dass er sich halt verhält. So, das finde ich halt sehr gelungen.
Ja, gute Analyse nochmal. Das lässt mich auch nochmal so ein bisschen anders sehen, weil ich manchmal diese Ebenen gar nicht so richtig rausgehört habe. Ich finde, auf dem Einstein-Song, wo er so seinen eigenen, seine Beziehung zu Gott auch irgendwie reflektiert, ist er da viel, viel ehrlicher oder viel klarer irgendwie nochmal, weil er, wenn er dann so ein bisschen die Geschichte erzählt, er war mit Oma im Urlaub und hat sich so sehr gewünscht, dass er endlich ein Taschenmesser bekommt, und dann sagt die Oma, ey, ich kauf dir das nicht, du musst zu Gott beten und den irgendwie fragen, und eine halbe Stunde später bekommt er im Souvenirladen dann das Taschenmesser geschenkt, und er ist so, geil, ich habe ein Knife bekommen, weil ich mich an Gott gewandt habe, aber das war das einzige Mal, dass es geklappt hat, und danach hat es nie wieder geklappt, und jetzt bin ich enttäuscht von Gott. Ja. So, irgendwie extrem nahbar, wie er das so erzählt hat, und ganz, ganz süß, so wie er so diese kindliche Perspektive, die dann später total wieder auf den Boden geholt wurde, beschrieben hat.
Ja, komplett.
Ja, da steckt schon viel drin in dem Ding, ey.
Ja. Ja, also ich fand's wirklich unglaublich gelungen, was Humor angeht und was Ehrlichkeit halt auch einfach angeht. Es gibt diesen einen Song, Matt Eagle mit A.J. noch als Feature. Das ist halt für mich so, das ist halt der Funny Track. Da geht's halt wirklich nur um Spaß machen, aber fast alle anderen Songs haben eine persönliche Ebene, also wo ich einfach auch auf ganz verschiedener Weise einfach Respekt davor hatte, dass er sich überhaupt diesen Themen so genähert hat, weil du kannst auch einfach nicht drüber rappen und halt einfach nur ein paar leere Lines schreiben, und das kann Jace auch, aber er hat sie halt nicht gemacht, und das fand ich echt nice.
Ja. Und trotzdem auch so einen lässigen A zum J-Part mal wieder zu haben, sehr geil.
Ja, er hat mir ein bisschen zu oft Bro gesagt in seinem Part, so ungefähr über 10 Mal. Das fand ich übertrieben. Aber das ist vielleicht der Gag, den ich nicht gepeilt habe.
A zum J übrigens ein Rapper, der einen Song namens Bonnie und Clyde hat.
Sag ich ja.
Side Fact. Ja, also das freut mich auf jeden Fall, dass ihr so viel Spaß und Freude damit hattet.
Ja, ey, 30 Minuten. Es gibt einfach einen Bonus-Track mit fucking Young Quilin. Der österreichische King of Hip-Hop, der King of Rap. So, allein das macht das Album irgendwie hinten raus nochmal zur extra Legende. Aber ja, ich finde, es ist halt so gut komprimiert und jede Line wirkt so ausgetüftelt und so auf den Punkt und so wenig Füllwortmäßig. Diese halbe Stunde ist halt wirklich perfekt. Und ich habe es unglaublich oft angehört in den 2 Wochen, die es jetzt draußen ist. Ja, also für mich ist, glaube ich, echt unglaublich schwer, das nochmal zu toppen dieses Jahr von irgendeinem Deutschrap-Artist. Aber ich bin offen für alle kreativen Versuche. Aber das ist einfach Kunst on point.
Wir haben erst Februar. Es ist noch alles möglich.
Ich bin da nicht so optimistisch.
Ja, ich würde vielleicht doch nochmal kurz das Thema einbringen, weil wir haben auch viel Songs auf die Playlist gemacht, weil wir recorden am Montag und gestern, das ist ja auch immer so ein bisschen weird, weil ich glaube, man hat sich irgendwie in diesen Social-Media-Zeiten noch nicht so richtig damit arrangiert, wie man mit dem Thema, ich sage jetzt einfach mal, Tod umgeht, weil auf einmal bei allen irgendwie in der Story die Nachricht aufgeploppt ist, dass oder beziehungsweise so ein kleines Schreiben von BHZ, dass deren Mitglied Dead Dog wegen Thrombose, völliger Quatsch, verstorben ist mit 26, was halt absurd früh ist und halt, wenn man es so mitbekommt, einfach so aus dem Nichts geschossen wird, ist wieso schon dramatisch genug, dass es einfach jemand so früh stirbt und dann ist es noch ein Künstler, den, glaube ich, viele gemocht haben und BAZ sowieso ja auch eigentlich eine Crew ist, die zumindest in meiner Wahrnehmung absolut positives Beispiel von, wie so Crew-Rap einfach sein kann. Und das hat mich tatsächlich auch bewegt und ja, wie sagt man, Rest in Power auf jeden Fall an Dead Dog und viel Kraft an BHZ, Baby Joy, seine Schwester und was auch immer. Ich hoffe, sie können irgendwie gut durch die Zeit kommen irgendwie und, weiß ich nicht, das gut verarbeiten und tolle Künstler sein. Und ich bin mit dem künstlerischen Werk von dem Künstler tatsächlich nicht so krass vertraut. Deswegen, ihr habt Songs ausgewählt. Wollt ihr sagen, warum ihr die ausgewählt habt? Habt ihr da noch einen Bezug dazu oder geht es euch einfach auch nur so ähnlich wie mir auf so einer, ich sag mal so, oberflächlichen, also einer relativ simplen Ebene, ohne dass man jetzt irgendwie so ein Fan von BHZ oder dem Künstler selber war, weil ich glaube, das ist dann einfach nochmal so ein bisschen krasser. Und ich glaube, wir haben vorhin auch schon gesprochen, Tom, weil diese Woche jährt sich tatsächlich auch der Todestag von Lord Folter. Der letztes Jahr, wo wir jetzt tatsächlich dann, glaube ich, auch sehr, sehr betroffen waren, weil das für uns halt auch eben super spannender und toller Künstler, der uns auch viel bedeutet hat, war. Deswegen, irgendwo habe ich in dem ganzen Satz eine Frage gehabt. Vielleicht erinnere ich mich dran.
Ja, voll, du hast gefragt, warum wir Songs, welche Songs wir drauf gemacht haben. Es war auf jeden Fall ganz, ganz krass gestern so am Sonntag, als es dann rumging, die Nachricht, also ja, hat sehr was mit mir gemacht auf jeden Fall, obwohl, wie du sagst, wir sprechen jetzt hier nicht so ultra oft über BHZ, aber wer war 2016 kein BHZ-Fan? Also wer, also an BHZ ist, also jeder, der Deutschrap hört und es regelmäßig macht, so BHZ ist an keinem vorbeigegangen und jeder kennt irgendwelche Songs so einfach davon und genau. Ich fand, also ich habe jetzt einfach nochmal so ein paar Songs drauf gemacht, um nochmal vielleicht hervorzuheben, dass Dead Dog sich auch ganz oft vom BHZ-Sound, den die Gruppe als Gruppe gemacht hat, abgehoben hat, weil er halt ganz viel Softness auch in seiner Musik hatte, die bei BHZ viel weniger durchgedrungen ist, als es halt in seinem Solo-Schaffen durchgedrungen ist. Genau deswegen habe ich zum Beispiel nochmal Kartenhaus auf die Playlist gemacht, was auch ein Song zusammen mit Baby Joy ist. Die beiden haben halt auch ganz toll einfach musikalisch zusammengearbeitet, auch auf Baby Joys Troubadour-EP. Und genau, er ist halt so einfach ein Artist gewesen, der auch super so Indie-Pop-Sachen gemacht hat und einfach voll viel auch gesungen hat und halt Tracks gemacht hat, die sich manchmal abgewechselt haben mit so ein bisschen Bangern, aber ganz oft halt sehr, sehr introspektiv waren, sehr viel über Gefühle einfach gerappt, teilweise auch so Storyteller einfach übers Verliebtsein erzählt und so weiter. Das war eine total sympathische und nahbare Art von Rapmusik, die er einfach gemacht hat. Und genau, deswegen einfach nochmal Songs auf die Playlist dafür. Und das ist einfach super traurig.
Ja. So ist es wohl. Deswegen nochmal Rest in Power auch vom Rap-Stammtisch und ja.
Genau. Was ich bezogen auf den Jahrestodestag von Lord Folter auch gerne noch die Zuhörenden fragen möchte. Ich habe so einen kleinen Plan, Inhalte seiner Musik in meiner Nachbarschaft zu verewigen. Ich gehe da jetzt erstmal nicht weiter ins Detail rein, aber vielleicht gibt es da draußen Leute, die eine Idee haben, welche von den Texten vielleicht am meisten wert wären, sie in der Nachbarschaft noch mal ein bisschen sichtbar zu machen. Wenn euch was einfällt, schreibt mal.
Sprichst du hier von einem der vier Elementen von Hip-Hop? Kann das sein?
Vielleicht. Wir werden sehen, was wird.
Okay.
Genau, aber falls euch da was einfällt, ich habe selber schon so ein paar Ideen, aber schreibt mal, was für ein Text da vielleicht nochmal gut passen würde.
Ja. So machen wir das. Schweres Thema, aber so ist das halt einfach manchmal. Das gehört, auch wenn es pathetisch klingt, zum Leben irgendwo dazu. Trotzdem wollen wir gerne jetzt einfach weitermachen mit unseren Honorable Mentions, weil wir haben natürlich noch ein paar Songs, die wir diese letzten zwei Wochen irgendwie gefühlt haben und euch auch nochmal ans Herz legen wollen und die ihr gerne in unserer Rap-Stammtisch-Playlist nachhören könnt. Und ich fange tatsächlich mit irgendwie, ich lasse euch zuerst mal, ich mache meinen als letzten, weil der ist ein ganz großer Stilbruch, würde ich mal behaupten. Deswegen, vielleicht David, willst du deine Honorables droppen?
Yes. Tia Corrine hat eine EP rausgehauen, Almost There, die hart nach vorne geht. Ich habe mal Blick mit Key Glock draufgenommen und Bonnet. Es gibt aber auch noch einen Song mit Z-Dupers. Sehr abgefahrener Scheiß auf jeden Fall. Irgendwo zwischen Hip-Hop-Sounds und Anime-Ästhetik und Elektronik-Einflüssen. Ja, geht auf jeden Fall hart nach vorne. Genauso wie Lass gehen von Optimane und Lex Luthor. Das entspannte Brett, was die beiden vorgelegt haben. Lex Luthor auch einer dieser Produzenten, die eher underrated und ein bisschen overlooked sind. Ist basically ein sehr, sehr gut ausgefeilter, chiller Text. Genau. Guter Honorable.
Yes.
Thanks. Tom.
Ich werfe noch ein Produzentenduo, was schon mal die Schatten vorauswirft von ihrem kommenden Collabo-Album Tango und Cash, was so Ende März rauskommen wird. Nämlich Brank Sinatra und 1-2 haben schon die Songs Oakland Nights und Tony's Pool rausgehauen. Und das ist, was Instrumentalwerke angeht, auch schon wieder ganz hohe Kunst. Große Empfehlung, da auch nochmal reinzuhören.
That's it.
Yo, was hast du noch für einen Stilbruch, Leo?
Ich habe den auch gerade erst jetzt nochmal hinzugefügt, weil ich hatte einen so, kennt ihr diesen Hip-Hop-Moment, wo ihr irgendwo einen Song hört und denkt, das Sample kenne ich doch irgendwo her. Und dann überlegt, dann sitzt ihr so ein paar Minuten da, überlegt nochmal lange, ja, stimmt. Und dann kommt ihr drauf und dann denkt mir, aber das ist natürlich ein alter Hip-Hop-Song. Und dann geht ihr nochmal auf meine Top-Seite whosampled.com und guckt euch nochmal an, wo ist eigentlich das Original-Soundfile her. Und das habe ich gemacht, weil eigentlich überhaupt nicht Hip-Hop bezogen, aber in meinem Release, ich höre ganz gerne ab und an mal die Black Keys und die haben einen Song rausgebracht. Ich weiß den Namen jetzt nicht. Ich bin mir auch gar nicht mehr so sicher, ob es vielleicht nicht einfach auch ein simples Cover ist, das sie gemacht haben. Aber da ist auf jeden Fall das Sample drin, das eben auch von Dilated Peoples benutzt wird, das ganz markant ist. Habe ich nochmal nachgeguckt, von wem das Original ist. Das ist von William Bell, I Forgot to Be Your Lover. Und dann hatte ich einfach so einen Tag, wo ich einfach so komplett William Bell einfach die ganze Zeit gehört habe. Also so Soul Song aus 68 im Endeffekt. Und ja, und das möchte ich gerne hier auch unseren Zuhörerinnen mal mitgeben. Ist ein sehr, sehr schöner Song mit einem sehr, sehr markanten Part am Anfang, der es dann eben ganz weit in Samples auch nochmal gebracht hat. Auch mal wieder an die Roots gehen von Hip-Hop. Das ist mein Motto an der Sweet. Stelle.
Ja.
Ja, das war meine Honorable Mention dieses Mal. Und ja, das war dann, glaube ich, auch die Folge 87 vom Rap-Stammtisch. Und ich glaube, es ist, wie erwartet, eine relativ lange Folge geworden, weil halt auch echt die letzten zwei Wochen schon auch einige Sachen rausgekommen, die wir nicht unbesprochen haben wollen. Und so ist es halt manchmal. Manchmal gibt's hier eine 45-Minuten-Folge, die auch traditionell 60 Minuten geht. Und manchmal gibt's eine lange Folge. Was?
Es gibt nie diese 45-Minuten-Folge.
Ja, ich habe ja gesagt, 45-Minuten-Folge, die dann 60 Legende. Minuten geht. Und diesmal ist es einfach eine längere Folge. Das heißt, ihr könnt die Folge auch fünfmal noch zum Einschlafen hören. Liebe Grüße an die ganzen Leute, die das tun. Ihr hilft uns für die Streams. Danke. Und dementsprechend, wir hören uns in zwei Wochen. Oder wollt ihr noch, habt ihr noch abschließende Worte, die ihr das hier unterbringen wollt? Habt ihr nicht, natürlich nicht. Alles klar.
Bleibt gesund.
Yes, wichtiges Thema. Und enjoy the music. Das war Rapstammtisch Folge 87. Torben, wo sind die Geräusche?
Skrrr.
Danke. Du.